Zwei Menschen in weißen Anzügen bewegen sich langsam in einem gläsernen Kasten. Ihre Körper sind vollkommen verhüllt. Sie tragen Masken, Schutzbrillen und Handschuhe. Durch das orange gefärbte Licht wirkt die Szene wie in einem Science-Fiction-Film. Das, was hier vor sich geht, ist zwar in gewisser Weise Zukunft, aber wir befinden uns im Hier und Jetzt. Und zwar in den Reihenräumen des neuen Forschungsbaus Fox Lab an der Universität Paderborn.
Warum ganz, ganz Kleines in Paderborn eine ziemlich große Sache ist, darüber sprechen wir heute zum Auftakt der zweiten Staffel Wissen to Wirtschaft und zurück, dem Podcast der Wirtschaftsförderung Paderborn und der Universität Paderborn. Und genau hier befinde ich mich auch für diese Folge. Wir tauchen nämlich heute ein in die faszinierende, aber zugegebenermaßen auch ein bisschen verwirrende Welt der Quantenoptik, ne? Und Licht ins Dunkle, im wahrsten Sinne des Wortes, bringt uns da eine der führenden ExpertInnen auf diesem Gebiet. Frau Professor Dr. Christine Silberhorn, Inhaberin des Lehrstuhls für integrierte Quantenoptik der Universität Paderborn und Gründungsmitglied sowie Sprecherin des Instituts für photonische Quantensysteme, kurz dem FOX. Hallo, Frau Professor Dr. Silberhorn.
Ja, hallo.
Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich bin hier in Ihr neues Büro gekommen und habe gerade gesagt, oh, gemütlicher als gedacht eigentlich.
Ja, das ist durchaus wahr. Forschung hat auch was mit Wohlfühlen zu tun. Und das ist ganz wichtig, dass wenn wir heftig diskutieren, uns auch wohlfühlen. Und deswegen, ja, wir haben auch Diskussionsräume.
Sehr gemütlich auf jeden Fall. Wir sitzen hier auf so einer wirklich bequemen Couch. Das hätte ich gar nicht gedacht in so einem Büro. Das kommt uns aber gelegen, weil wir wollen ja heute auch einfach ein bisschen locker quatschen natürlich, aber eben auch inhaltlich in die Tiefe gehen. Bevor wir aber im wahrsten Sinne des Wortes ins Detail gehen, möchte ich so ein bisschen persönlich einsteigen. Sie sind in Nürnberg geboren, Sie haben dort auch studiert und promoviert an der Uni Erlangen-Nürnberg. Aber was waren denn davor noch so die ersten Berührungspunkte mit Quantenphysik? Weil man sagt ihr ja nach, sie ist sehr abstrakt und schwer greifbar. Was faszinierte Sie daran?
Das ist, glaube ich, geht jedem Studenten so. Also Physik ist ja irgendwie zu erforschen, wie die Welt wirklich ist. Und oftmals ist die Physik ja so auch technisch konnotiert, dass man sagt, ja, man kann alles ganz genau beschreiben, ganz genau verstehen. Und das Faszinierende der Quantenphysik ist, ja, sie hat diese mathematische Grundlage, aber sie hat Implikationen, die jenseits dessen liegen, was man so einem technischen Verständnis versteht. Kontraintuitiv sind die Stichworte. Und das ist schon faszinierend. Da kommt dann Philosophie fast schon mit rein und es eröffnet einfach nochmal einen neuen Horizont.
Um unsere Hörerinnen und Hörer jetzt mal so ein bisschen abzuholen. Ich muss sagen, zur Vorbereitung auf diese Folge habe ich mich natürlich mit Videos beschäftigt über Quantenphysik und Podcasts habe ich gehört und ich habe Artikel gelesen und am Ende sitze ich hier und denke mir, hä? Also ist es schlimm, dass ich es noch nicht so ganz begriffen habe. Wie würden Sie denn zum Beispiel Quanten FreundInnen, die nicht auf dem Gebiet forschen, erklären oder vielleicht auch Kindern?
Also es ist nicht schlimm, aber schade. ich glaube, es ist ganz wichtig, die Leute in die moderne Physik mitzunehmen. Im Prinzip geht es einfach darum, wenn man sehr genau hinschaut, passieren Dinge im Kleinsten, die nicht einfach so sind, wie der Alltag ist. Und entstanden, kann ich vielleicht sagen, historisch ist das in so um 1920, 1900 bis 1950, als die Leute noch mal ganz genau hingeschaut haben und verstehen wollten, wie funktioniert denn ein sogenannter schwarzer Strahler. Eine Sonne wird sowas modelliert. Und man dachte, ja, das versteht man. Wir wissen inzwischen, es gibt irgendwie Licht, das ist elektromagnetische Strahlung und die Forschung ist ausgeforscht. Und dann kamen ein paar Leute auf die Idee und haben festgestellt, irgendwas stimmt hier nicht und sind hergegangen und haben sowas eingeführt wie die kleinste Energieeinheit des Lichts und es geht nicht kleiner und das ist ja wie ein diskret, sagen wir, aber wie ein kleines Teilchen und das ist erstmal unerwartet gewesen, weil Teilchen, da hat jeder einen Vorstellung, da ist ein Teilchen und Licht ist was anderes, das ist wie eine Welle. Und das ist aber kein Widerspruch heutzutage und daraus hat sich dann die Quantenphysik entwickelt und mit sehr ungewöhnlichen Aussagen. Heisenberg kennt wahrscheinlich jeder, dass man nicht alles genau genug, beliebig genau messen kann. Einstein kennt man natürlich, wobei vieles von Einstein den Leuten gar nicht so klar ist, dass er auch einer derjenigen war, die diese Licht-Quanten-Hypothese formuliert haben. Dafür hat er sogar den Nobelpreis bekommen. Also die Leute denken immer nur an die Relativitätstheorie. Mhm. Und es war eine goldene Ära für Physiker. War unheimlich spannend. Und ja, es ist was Neues entstanden, was völlig Neues. Und das ist diese Quantenphysik. Und das ist vielleicht auch die Faszination. Jetzt sieht man, wie lang die Lernzyklen sind. Sie haben gerade gesagt, ja, wie erklärt man das? Das ist immer noch nicht ganz bei uns angekommen. Und das ist, deswegen habe ich gesagt, das ist nicht schlimm, aber man kann damit faszinieren. Sie haben Kinder und Schule angesprochen, die haben damit kein Problem, witzigerweise. Mit Kindern darüber zu reden, ist toll, denn die haben noch nicht unser Weltbild. Die glauben noch nicht alles, dass alles genau beschrieben werden muss. Und für die ist das okay.
Ja, vielleicht einfach nochmal mehr denken wie ein Kind. Vielleicht sollte ich da so nochmal an die ganze Sache dran gehen. Wir haben letztes Jahr 100 Jahre Grundlagenforschung in der Quantenphysik gefeiert. Und mittlerweile ist natürlich auch schon einiges bei uns im Alltag angekommen, ohne dass wir es vielleicht immer merken. Wie war denn da genau der Transfer von der Forschung zu der alltagstauglichen Technologie?
Genau, das ist sehr spannend, weil man so den Eindruck hat, die Quantenphysik hat ja nichts bewirkt. Das ist mitnichten wahr. Alle Geräte, die auch heutzutage faszinieren, und ich komme aus der Optik, der Laser. Der Laser ist ein quantenphysikalisches Konstrukt. Und ohne Quantentheorie hätten wir den nie erfunden und könnten den nie erklären. Das ist so, also ist doch im Alltag angekommen. Die gesamte Halbleiterindustrie beruht auf quantenphysikalischen Methoden. LEDs, Solarzellen, USW, die verwenden alle diese Theorie letztendlich. Wir sagen heutzutage, das ist die erste Quantenrevolution gewesen. Die technologischen Möglichkeiten haben sich eben dadurch, dass wir die Quantenphysik verstanden haben, massiv verändert. Das ist Teil unseres Wissens. Das heißt, die Quantenphysik ist gar nicht mehr so seltsam. Ich glaube einfach, in unserem Alltag sind so viele Geräte so komplex, dass wir gar nicht hinter allem sagen, das funktioniert so und so. Das muss man sich bewusst machen, aber es ist einfach so. Und da ist natürlich die Quantenphysik ganz maßgeblich in den Kanon der Physik überhaupt eingegangen.
Sie haben gerade die erste Quantenrevolution so ein bisschen beschrieben. Würden Sie denn sagen, wir stehen gerade am Anfang oder sind wir schon mitten in der zweiten Quantenrevolution?
Ja, vielleicht sollte ich dazu erst mal erklären. Die zweite Quantenrevolution ist so ein Schlagwort, das sich ja so in den letzten 5 bis 10 Jahren oder 10 Jahren ausgebildet hat. Was passiert ist, ist, dass wir technologisch unheimlich gut geworden sind. Und wir sind inzwischen in der Lage, einzelne Teilchen, wirklich ein einzelnes Teilchen, einzelne Photonen zu isolieren, anzuschauen, zu detektieren und damit zu spielen. Und wenn man eben auf dieses einzelne Teilchensystem geht, kann man noch viel genauere oder neue Technologien daraus entwickeln. Wir sind am Anfang, forschungsmäßig vielleicht weniger am Anfang wie technologisch. Dass wir sind gerade in der Situation, die Forschung hat dann schon, das sind schon 20, 30 Jahre, dass wir Ideen haben und wir versuchen, Technologien daraus zu machen. Manche sind schon ziemlich weit, zum Beispiel für kryptografische Anwendungen. Da gibt es kommerzielle Systeme, wo sie einzelne Teilchen verschicken und darauf Informationen kodieren.
Das ist die verschlüsselte Kommunikation, also sichere Kommunikation.
Genau. Da sind wir schon wirklich so, dass es auch kommerzielle Produkte gibt. Für Sensoren ist man auch näher dran. Das Große, wo alle sprechen, den Quantencomputer, den haben wir. Ja, da gibt es schon kleine, aber ein kleiner Quantencomputer ist nicht das, was wir wollen. Quantencomputer sollen Aufgaben lösen, die klassische Maschinen nicht können. Und dazu muss er groß werden. Und da sind momentan massive Forschungsanstrengungen, das zu erreichen und auch zu sehen, was der dann überhaupt kann. Und da würde ich sagen, steht man technologisch definitiv am Anfang.
In dieser zweiten Quantenrevolution, da spielt Paderborn ja schon eine bedeutende Rolle. Warum ist der Standort hier denn so geeignet eigentlich für die Quantenforschung?
Quantenforschung ist ein ganz breites Feld, sollten wir sagen. Also Quantenforschung, das können Sie sich vorstellen, überall, wo Sie Teilchen definieren können. Das kann ein Lichtteilchen sein, das kann ein Elektron sein, das kann ein Ion sein, also Atome. Mhm. Was wir hier in Paderborn machen, wir sind spezialisiert auf Licht. Und Licht, einzelne Teilchen heißen Photonen. Das ist ein Begriff, den man vielleicht auch kennt. Und die Photonik und Forschung im Bereich von lichtbasierten Systemen hat hier Tradition, fast 50 Jahre inzwischen. Und insbesondere auch für Integration. Integration sagen die Leute, ja, was soll das denn sein? Plakativ optische Chips, die werden hier schon lange hergestellt. Deswegen bin auch ich hierher gekommen. Und wir stellen jetzt eben photonische Chips für Quantenanwendungen her. Dass man eben, normalerweise müssen Sie sich vorstellen, und wir haben Aufbauten, die sind groß, die füllen ganze Räume. Um da wirklich so einen Quantencomputer, das hat man heutzutage noch nicht klein. Und wir wollen es wirklich auch auf miniaturisierten kleinen Schaltkreisen machen. Das ist eine Forschungsrichtung. Und da sind wir in Paderborn in der einmaligen Lage, dass wir sowohl die Sachen herstellen können, in sogenannten Reinräumen. Das sind Räume, wo es keine Staubpartikel geben darf.
Ich habe gehört, da darf man auch kein Make-up tragen. Ist das so?
Interessante Frage. Zumindest bei Bärten kann ich Ihnen sagen, müssen Sie Masken tragen. Kommt darauf an, wie sehr das Make-up staubt. Also ja, im Prinzip, da gibt es verschiedene Klassen nochmal. Aber ja, alles, was staubt, muss da raus. Aber wir haben da auch Optiklabore, wo sie mit Laserlicht ganz komplizierte Aufbauten machen können. Und wir haben aber auch Leute, die Theorien, Datenaufnahmen haben können und die Informatik mit dabei haben, die Elektrotechnik, die Mathematik. Und tatsächlich in dem Bereich photonische Quantensysteme, was das Institut hier auch ist, ist diese Kombination, all diese different Expertisen an einem Standort zu haben, schon ziemlich einmalig.
Ich weiß gar nicht, ob ich es am Anfang gesagt habe. Ich habe nur gesagt, wir sind in Ihrem Büro. Wir sitzen im ganz neuen Fox Lab Gebäude. Das Fox, das hatte ich ja schon angesprochen, es wurde Ende 2018 gegründet. Das ist eben das Institut für photonische Quantensysteme. Und wir sitzen hier heute im neu errichteten Fox Lab Gebäude. Und das ist ja wirklich eine große Errungenschaft auch für Ihr Institut und generell auch für die Uni Paderborn. Da profitieren Sie eben auch dadurch vor allen Dingen, dass diese interdisziplinären Teams hier zusammenarbeiten und auch die Wege kürzer sind.
Absolut. Also wir waren vorher verstreut über den Campus. Und jetzt haben wir ein dediziertes Gebäude, wo wir die Forschung machen können. Das ist das eine. Und zum anderen, ich habe ja schon angesprochen, dass man für diese Technologie Reinräume braucht. Die hatten wir auch vorher schon. Aber es hat in den letzten Jahren nochmal einen Sprung gegeben, dass man es noch kleiner machen kann. Und noch kleiner heißt noch größere Maschinen. Das ist, das glaubt man nicht. Noch größere Maschinen, noch größere Reinräume, noch eine höhere Klasse von Reinräumen. Das heißt eben noch weniger Staub. Und wir sind sehr froh, dass wir hier jetzt auch die Möglichkeit haben, in den Gebäude höchst ausgestattete Räumlichkeiten zu haben, die absolut top of the top sind. Da lässt sich im Prinzip, wir nennen es Dünnschicht-Lithium-Niobat. Das ist sehr speziell, aber das können wir hier, die neueste Technologie dazu entwickeln. Wir haben extrem gute Optiklabore. Da müssen Sie sich vorstellen, wir brauchen Temperaturstabilisierung. Die Temperatur darf nicht schwanken.
Bei was für einer Temperatur befinden wir uns da?
Das ist gar nicht so wichtig. Das ist normale Raumtemperatur, so 21 Grad ungefähr. Sie darf sich bloß nicht verändern, weil dann eben, wenn man diese großen Aufbauten hat, da darf jede Schwankung stört uns. Wir machen Interferenzexperimente zum Beispiel, also wo man die kleinsten Schwankungen auch sehen würde. Und ja, wir haben natürlich auch Räumlichkeiten für unsere Forscher, wo wir dann miteinander sprechen können. Und es ist einfach toll, die Gemeinschaft hier alle zusammenbringen zu können.
Mhm. 2011 haben Sie den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft erhalten, waren damals auch die jüngste Preisträgerin, die je diese Auszeichnung bekommen hat. Vor 10 Jahren haben Sie dann das Stipendium des Europäischen Forschungsrates erhalten für die Grundlagenforschung hier an der Uni Paderborn. 10 Jahre später steht hier dieses Fox Lab-Gebäude. Was für Gefühle weckt dieser Rückblick vielleicht und auch so dieses mal reflektieren, was ist hier in 10 Jahren passiert?
Okay, es ist kein Stipendium, soll man vielleicht sagen. Es sind einfach Forschungsgelder gewesen von der Europäischen Union, die einfach signifikant sind, sodass sie eine Forschungsgruppe selber weiter aufbauen können. Es war nicht nur das, wir haben dann auch Gelder beantragt für dieses Gebäude. Was bewegt einen? Ja, es ist schon faszinierend, denn Forscher, normalerweise haben wir Ergebnisse, die halt sich in, wie wir Papiere sagen, es sind natürlich keine Papiere, sondern es sind Artikel, wissenschaftliche Artikel äußert, dass man tatsächlich ein ganzes Gebäude erschafft und ein Institut, ist schon ja teilweise auch überwältigend und ist ganz eindeutig auch Team-Effort. Also da war sehr stark viele Leute mit beteiligt, um sowas überhaupt hinzubekommen. Die Voraussetzungen waren hervorragend. Wie gesagt, wir hatten schon vorher sehr viel Technologie. Aber jetzt die Möglichkeit zu haben, wirklich an der Spitzenforschung mitmachen zu können, die Bedingungen hier zu haben, das ist schon toll. Und das ist nicht unbedingt was, was man für selbstverständlich halten kann. Denn es kostet viel Geld und dann muss man auch was leisten dafür. Aber dafür brennen ja Forscher.
Wo darf sich denn Paderborn Ihrer Meinung nach mit so einem Forschungsbau hier auch international einordnen?
Ja, wir machen Spitzenforschung. Also die Kooperationspartner, die wir haben, sind in aller Welt. Das geht von Oxford, Paris, Rom. Wir haben aber auch Leute in Harvard, mit denen wir zusammenarbeiten. Also wir sind tatsächlich insgesamt extrem gut vernetzt und dort auch angesehen. Also die Leute kommen auch zu uns und ja, die Forschung in dem Bereich ist extrem international. Und das ist auch eines der Dinge, warum Forschung auch Spaß machen kann und vielleicht auch kulturell verbindet.
Nicht nur, dass viele von anderen Universitäten auch hierher kommen, um hier zu forschen. Was ist denn das, was Paderborn vielleicht auch so abhebt von anderen Standorten der Quantenforschung? Ist es eben jetzt auch hier eben die technische Infrastruktur, die das Fox Lab jetzt bekommen hat?
Ja, ganz sicher. Wenn Sie bestimmte Sachen machen wollen, dann brauchen Sie die Geräte dafür. Das ist natürlich ein Kreislauf. Es ist auch schön, dass hier in Paderborn schon sehr früh ein Schwerpunkt gesetzt wurde in diese Photonik. Das ist die Grundvoraussetzung, sodass hier auch was entstehen konnte, was entsprechenden Tiefgang auch haben kann und Breite in einem spezialisierten Fach. Das hört sich jetzt erstmal widersprüchlich an, aber Sie brauchen natürlich Ressourcen, um in den Bereich reinkommen zu können. Und Paderborn ist da, in Deutschland gibt es verschiedene Zentren, aber für den Bereich Photonik sind wir eben jetzt ein Zentrum und das gibt Strahlkraft. Und Strahlkraft heißt auch wieder, Sie können andere Forscher ja auch anziehen. Wir brauchen junge Forscher, ganz wichtig. Nachwuchs ist immer ein Thema. Und das ist für uns hier an der Universität dann schon wichtig, so ein Institut zu haben.
Jetzt blicken wir mal auf die gesellschaftliche und aber auch wirtschaftliche Bedeutung von Quantenphysik, Quantenphotonik. Wie kann die Wirtschaft denn davon profitieren, von der Forschung? Beziehungsweise auch welche Branchen denn vor allem?
Das ist eine sehr spannende Frage. Sie wissen, dass die Quantentechnologien in der Hightech-Agenda der Bundesregierung derzeit stehen. Und das bedeutet, es ist ein strategisches Forschungsfeld. Wie kann die Wirtschaft profitieren? Natürlich ist die Idee oder ist das, was man haben will, dass daraus sich wirtschaftliche Impulse ergeben und Firmen entstehen können. Um das zu können, müssen sie aber die Grundlagen haben, um solche Forschungsrichtungen überhaupt das Wissen zu haben. In der Quantentechnologie ist es jetzt so, dass der Markt erst entsteht. Wir haben immer ein Henne-Ei-Problem. Einerseits wissen wir, dass es unheimliche Innovationskraft hat, das Feld. Andererseits gibt es nicht schon einen florierenden Markt, dass man sagt, oh, jetzt mache ich da, das ist die Technik, da mache ich jetzt ein Startup draus. die entstehen. Das hoffen wir auch, dass das hier entsteht. Die Ideen, das Wissen ist da. Es sind auch erste Ansätze da. Aber man darf nichts überstürzen. Und man kann jetzt auch nicht versprechen, wir werden da die und die Arbeitsplätze haben. Wie wichtig das aber trotzdem ist, da zu forschen, sieht man in der Halbleiterindustrie zum Beispiel. Da war auch in Deutschland, war führend in der Forschung. Aber dann zur Marktreife zu kommen, braucht man auch ein gewisses Durchhaltevermögen. Das heißt, was wir hier erforschen, kann wirtschaftlich umgesetzt werden, aber nicht in Branchen, die sich gedacht, wo man sagt, da ist jetzt die und die Branche betroffen, sondern die Branchen werden sich erst ausbilden. So sehe ich das zumindest.
Also es geht um Wissenssicherung. Das ist ein Wort, was Sie ja auch schon mal erwähnt hatten. Es geht darum, Deutschland technologisch zu stärken, die Unabhängigkeit auch zu sichern. Sie hatten die Halbleiter erwähnt, dass wir da auch gar nicht mehr so von Importen abhängig sind.
Genau, von Importen und auch, dass wir das Wissen haben dazu. Sie können sich vorstellen, wenn es neue Kryptografieverfahren gibt, sollte man wenigstens wissen, wie die entstehen. Ich habe gesagt, es können Industrien entstehen, aber es existiert noch nicht die große Quantenindustrie. Aber die wird entstehen. Wir sehen das auch tatsächlich in anderen Ländern, werden so Quantencomputer auch jetzt schon gebaut und die Entwicklung geht dorthin. Wir können sowas auch bauen und können Impulse setzen in dem Bereich, dass wir für Firmen auch da sind. Wir kooperieren auch mit Firmen, die dann von diesen Technologien profitieren können. Und gesellschaftlich ist es enorm wichtig, dass wir nicht nur in kurzen Zeitskalen rechnen, sondern auch überlegen, was in 5 bis 10 Jahren ist.
Mhm. Das ist ganz spannend. Dazu kommen wir nämlich am Ende auf jeden Fall auch nochmal. Das ist nämlich eine unserer Blitzfragen. Da können Sie sich ja schon mal so ein bisschen Gedanken drüber machen, was in vielleicht so 10 Jahren so sein sollte. Aber bleiben wir einfach mal beim Blick nach vorne tatsächlich. Und zwar hatten Sie es auch gerade schon angesprochen, die Quantentechnologie ist ja eben auf der Hightech-Agenda Deutschland. Dieses Programm gibt es seit dem letzten Jahr. Das ist ein strategisches Innovations- und Technologieprogramm der deutschen Bundesregierung. Und das Ziel ist es, wie Sie es auch schon gesagt haben, Deutschland zu einem führenden Standort für Zukunftstechnologien zu machen, die Wirtschaftskraft zu stärken und die technologische Souveränität unseres Landes zu sichern. Welche Rolle soll Paderborn langfristig genau vielleicht auch auf dieser, bei diesem Programm spielen, bei dieser Agenda?
Ja, wichtig wird sein, die Photonik im Bereich Quanten voranzutreiben. Und das sind wir auch heutzutage in sämtlichen europäischen Netzwerken schon da. Das heißt, wir wollen ganz klar als akademisches Institut, was es ist, das Wissen, wie man Photonik umsetzen kann in der Technologie, hier bündeln und ja, Bauelemente entwickeln, die da sind, und aber auch Konzepte entwickeln, die aufgegriffen werden können oder aufgegriffen werden müssen, um größere Systeme zu schaffen. Wir wollen wirklich ein Wissensstandort sein, wo wir als Experten sämtliche Expertise im Bereich photonische Quantensysteme bereitstellen können.
Was wünschen Sie Ihrem wissenschaftlichen Nachwuchs?
Ich würde mich freuen, wenn wir dann dazu übergehen können, dass tatsächlich zunehmend mehr Leute vom wissenschaftlichen Nachwuchs sowohl in die Welt wieder geht, die Netzwerke sind wichtig, um dort Akademiker zu werden, aber natürlich wünschen wir uns auch, dass tatsächlich mehr und mehr Leute dann, wenn jetzt ein Markt entsteht, sich trauen, eigene Start-ups, eigene Firmen zu gründen und hier tatsächlich auch ein Zentrum, das floriert, entstehen kann. Das wünsche ich mir. Ich glaube, die Bedingungen sind hervorragend. Und ja, da müssen wir noch einiges tun, denn wir haben jetzt für die Wissenschaft hervorragende Strukturen. Wir haben auch, glaube ich, gute Strukturen, um in diese Richtung zu gehen. Aber wie ich sich vorstellen kann, das Institut ist sehr, sehr jung. Da muss noch viel gearbeitet werden.
Ich hatte jetzt gerade so ein bisschen, ja, mich so als Kind im Kopf. Dann können wir wieder so zum Anfang dieser Folge springen. Da haben Sie ja auch gesagt, vielleicht ein bisschen mit kindlichem Auge drauf blicken. Das versuche ich jetzt einfach mal. Und ich hatte gerade so diesen Gedanken, wie ich als Kind nach Weihnachten mich wirklich wahnsinnig doll auf meine Geschenke gefreut habe. Und alles, was neu war, das war total interessant. Und es ging wirklich monatelang nur noch um dieses Geschenk. Jetzt haben Sie hier quasi auch etwas Neues. Geht's Ihnen da auch so, dass Sie dann ja nochmal eine ganz andere neue Kraft, Leidenschaft verspüren, dass Sie, wenn Sie morgens hier reingehen, sich denken, boah, macht das irgendwas mit Ihnen, dass das jetzt eben hier so ein neuer Ort ist?
Ach, ich hoffe, das merkt man schon. Ja, natürlich. Ich meine, in so einen Ort zu kommen, man steht tatsächlich auch mit glänzenden Augen davor und freut sich auch teilweise. Ja. Das ist einfach so, das ist Antrieb, hier kann es weitergehen. Ich bin begeistert, man schaut unten in rein und sagt sich, wow. Wie gesagt, es ist teilweise auch überwältigend, aber auch toll. Und ich sollte sagen, es macht Spaß, in einem Team zu sehen und zu arbeiten. Und auch die Studierenden kommen rein und freuen sich natürlich. Am Anfang ist das Unbekannte, das kann man auch sagen, als wir jetzt eingezogen sind, irgendwie so, was kommt da auf uns zu? Es ist immer Arbeit. Sie müssen sagen, alle Aufbauten, die wir hatten, mussten alle abgerissen werden und hier neu aufgebaut werden. Und das ist viel Arbeit. Aber das ganze Team macht das gern, weil natürlich alle sagen, die Arbeitsbedingungen hier sind einfach nochmal viel, viel besser. Und die Leute sind gern dabei, klar.
Also die strahlenden Augen, das ist doch sehr, sehr schön. Die hatte ich auch als Kind, wenn ich irgendwas Neues bekommen habe. Ganz persönlich, worauf freuen Sie sich denn in Ihrer Forschung gerade so am meisten?
Ich glaube, es gibt zwei Dinge. Ich freue mich extrem, wenn Neues funktioniert. Wir hatten jetzt erst den ersten kleinen photonischen Quantenrechner aufgebaut. Klein heißt nicht klein, wie man das vorstellt. Das ist eine Riesenmaschine, das ist ein Riesenaufwand, wo ja ein ganzes Team dahinter stehen muss, was für uns gar nicht so einfach ist an der Universität, wenn sie irgendwie 10 Leute koordinieren müssen, um überhaupt einen Aufbau hinzubekommen und dann riesen Datenmengen. Das ist für uns schon mal nochmal was anderes gewesen, als einzelne Experimente aufzubauen. Also es ist wirklich wie eine Maschine. Und das hat jetzt funktioniert und da haben wir erste Ergebnisse und können eben, wir nennen es Benchmarken, schauen, wie gut funktionieren solche Dinge überhaupt. Also in Europa, soweit ich weiß, ist es der größte, der in dem Bereich ist. In China und Amerika gibt es größere, sollte man sagen. Aber es ist als Forschungsgegenstand einfach fantastisch, solche Dinge zu haben. Wir bauen eine neue Technologie auf, wir haben neue miniaturisierte Bauelemente. Und auch da mussten wir jetzt viel lernen und das sind die ersten Ergebnisse. Das ist einfach schon schön, wenn man sieht, wow, das können wir jetzt und jetzt können wir wirklich wieder an die Spitze der Forschung in den Bereich. Und das macht Spaß. Das andere, was einfach toll ist, und das werde ich nie vergessen, ist junge Leute in sich entwickeln zu sehen. Also wir bilden ja Studenten und Doktoranden aus und die kommen natürlich auch am Anfang ja noch relativ unerfahren rein. Wenn man dann so sieht, nachdem man sie jahrelang begleitet hat, gehen sie in die Welt und machen ihre eigene Forschung und werden angenommen an den renommiertesten Instituten. Das ist schon auch ein tolles Gefühl als Betreuerin, weil das ist, jemanden in dem Bereich zu fördern, die ein Stück weit auf dem Lebensweg zu begleiten, ist einfach eine tolle Geschichte.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Kommen wir zu unseren drei Blitzfragen, die wir am Ende jeder unserer Folgen stellen. Die erste wäre, Frau Professor Dr. Silberhorn, was bedeutet für Sie persönlich Transfer?
Für mich bedeutet Transfer, dass wir etwas der Gesellschaft zurückgeben. Das ist natürlich wirtschaftlich langfristig, aber nicht nur. Wir müssen die Gesellschaft auch aufklären. Gerade wenn wir über Quantentechnologien sprechen, viele wissen ja nicht, was es ist. Und es ist extrem wichtig, dass wir die Öffentlichkeit mitnehmen, dass sie verstehen, Quantenphysik ist tatsächlich bedeutsam, aber Quantenphysik ist nicht alles das, was wir nicht verstehen. Das heißt Aufklärung, was ist möglich, was ist nicht möglich, Wissensvermittlung in die Gesellschaft hinein ist extrem wichtig.
Die zweite Frage wäre, wie hat Paderborn Sie geprägt?
Nun ja, ich komme ja aus der Grundlagenforschung und bin bewusst nach Paderborn gekommen, um hier eine Technologieforschung zu machen. Das heißt, das Profil, was ich jetzt habe, von der Grundlagenforschung in die Technologie, in den Transfer, ist eindeutig hier in Paderborn entstanden.
Und unsere letzte Frage ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich bin mir sicher, Sie haben trotzdem eine gute Antwort darauf. Woran werden Sie denn in 10 Jahren forschen?
Ich werde weiterhin photonische Quantensysteme erforschen. Und mein Traum wäre es, alles, was wir jetzt in großen Systemen haben, auf einen kleinen optischen Chip integriert zu haben und tatsächlich Bauelemente fertig zu haben und weitergeben zu können.
Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie genau da stehen dann in 10 Jahren mit Ihrer Forschung. Frau Professor Dr. Silberhorn, ich bedanke mich unfassbar doll, dass ich heute hier sein durfte bei Ihnen im neuen Büro im Fox Lab. Denn ich weiß, der Terminkalender ist sehr, sehr voll. Denn wir stehen ja hier während der Aufzeichnung kurz vor der großen feierlichen Eröffnung des neuen Forschungsbaus. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und dass Sie sich die Zeit genommen haben dafür.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank fürs Kommen. Ich freue mich, dass ich ein bisschen Einblick geben konnte, was das Fox denn ist.
Auf jeden Fall. Ich fühle mich auf jeden Fall so, als hätte ich ein kleines bisschen mehr jetzt verstanden.
Das ist toll.
Und als wäre ich nicht mehr ganz so verloren wie am Anfang dieser Folge. Also vielen, vielen Dank, dass Sie mir auch ein bisschen noch einen tieferen Einblick gegeben haben in dieses wirklich super spannende Feld. Und für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich mir natürlich, dass euch diese Folge gefallen hat, dass ihr sie vielleicht auch teilt und gerne auch ein paar Sterne da lasst natürlich. Lasst gerne eine Bewertung da und hört auch in unsere anderen Folgen gerne rein. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wissen to Wirtschaft und zurück ist eine Produktion der Podcastfabrik im Auftrag von Universität und Wirtschaftsförderung Paderborn. Host Selina Herr. Redaktion Joris Alexander Krug. Konzeption und inhaltliche Begleitung Johanna Pietsch und Tobias Vorwerk. Sound- und Postproduktion AMS Podcastfabrik Studios Bielefeld. Alle Episoden auf wissen2wirtschaft.de, podcastfabrik.de und überall, wo es Podcasts gibt.